Als Deuteranomalie wird eine Rot-Grün-Schwäche bezeichnet. Ich selber kenne das und habe darum nie Pilot oder Lokführer werden. Sollte sicher auch nie eine Bombe unter Anleitung entschärfen, sonst wird es gefährlich. Was ich aber nicht gewusst habe, dass es auch eine Rot-Gelb-Blindheit gibt. Ich habe leider im Internet dafür keinen medizinischen Ausdruck gefunden, aber ich denke, mit dieser Krankheit sollte man definitiv nicht Schiri werden. An dieser Stelle herzliche Grüße an die Schiris von der Runde 20. Das war wirklich gar nichts. Zudem reden wir über den einen Punkt, wo in den meisten Berichterstattungen Fußballfans zumindest positiv beäugt werden. Das ist ihre Kreativität, das sind Choreografien. Wir haben den Top 3 daraus gemacht. Mir geht immer das Herz auf, wenn ich eine Choreografie sehe, gute, oder darf sogar drinnen stehen. Ich hoffe dir auch. Darum viel Spass bei dieser Episode und let's go! Herzlich willkommen am Stammtisch. Hallo Fabio.
Ja, ciao Adi.
Schön bist du da. Bevor wir mit dem normalen Vorgang starten, mit dem Mitbringsel, habe ich noch zwei Infos. Das eine ist, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, wir haben ja noch ein Special unter der seit der letzten Sendung veröffentlicht, nämlich mit dem Benny Huckel. Falls die, die das noch nicht gehört haben, hört doch dort auch noch rein. Ist vielleicht, ja, ist vielleicht ein bisschen untergegangen, weil das halt nicht unser normaler Aufnahmetermin ist. Wir haben es nicht mehr ganz geschafft vor dem Rückrundenstart, aber es sollte dem keinen Abbruch tun, hoffe ich. Ja, der zweite Punkt, müssen wir noch ein Danke rausschicken, Fabio. Der Philipp hat uns eine edle Spende gemacht und hat uns überrascht. an dieser Stelle danke vielmals, Philipp. Ich wollte dir noch zurückschreiben. Danke vielmals für das. Sind wir immer natürlich froh. Und ja, ich würde an dieser Stelle gerade sagen, wenn es noch andere Leute gibt, die supporten werden, stammtischtrainer.ch/support. Könnt ihr drauf schauen. Ich habe jetzt auch noch eines bei Patreon ein bisschen das tiefste Abo abgesetzt. Jetzt ist es 1 Stutz im Monat. Ich habe noch ein bisschen etwas rumprobiert. Vielleicht, falls jemand Interesse hat, entweder so machen oder eine einmalige Spende, wie das der Philipp gemacht hat. Danke vielmals an dieser Stelle.
Ja, definitiv. Danke vielmals.
Geht wieder ein Bier. Schön.
Jetzt müssen wir noch mehr saufen.
Noch mehr.
Ja,
aber jetzt zum normalen Ablauf. Wir haben ein Mitbringsel. Und,
haben wir? Bist du sicher?
Ja, ich hoffe so, dass du uns eins mitgebracht hast.
Ja, und zwar ziemlich spontan hergelaufen. Letzte Woche, unter der Woche mal an einem Mittag daheim gewesen und zum Mittag gegessen und dann ein bisschen Fernsehen geschaut, ein bisschen rumgeschaut, was läuft. Dann bin ich auf eine Fernsehsendung gestoßen, also Fußball live. Und zwar gibt es ein neues Format in Deutschland, das nennt sich Baller League. Dann bin ich dem ein bisschen nachschauen und das ist recht cool. Das ist inszeniert vom Lukas Podolski, Mats Hummels und Max Kruse, die da überall noch dahinter stecken. Ja, und sie versuchen den Fußball wieder ein bisschen dort herzubringen, wo er eigentlich hergehört, ein bisschen auf die Strasse. Es wird zwar in der Halle geshootet, also nicht auf der Strasse, aber es geht ein bisschen um das, das Spielfeld. Es ist nicht wie Hallenfußball mit Banden, sondern das Spielfeld ist abgesteckt. Es geht wirklich so um den reinen Fußball eigentlich oben drauf. Und lustig, sie haben ein paar Gadgets eingebaut. Zum Beispiel so die letzten 2 Minuten von jeweils der Halbzeit gibt es so verschiedene Modus, die ausgelöst werden. Der eine ist zum Beispiel, dass nur noch 1 gegen 1 darf gespielt werden oder One Touch, also nur in der gegnerischen Hälfte darfst du nur einmal den Ball berühren. Ja. Und eben, wie gesagt, das Niveau war relativ cool gewesen, von dem, was ich gesehen habe. Spielt da, glaube ich, relativ gute Fußballer mit. So, zweite, dritte, vierte Liga in Deutschland hat es alles dabei. Wow, es sieht auf jeden Fall cool aus. Es gibt coole Tricks, es gibt coole Sachen und ja, kein VAR und kein, was auch immer.
Jetzt rote Karte.
Mal, die gibt es, glaube ich, schon auch, dass ich nicht daneben bin.
Ja,
aber cool, coole Sache.
Hast du in dem Fall ein Spiel mal gesehen? In dem Fall?
Habe mal reingeschaut, definitiv sehr interessant gewesen und
ich habe nur das
Deutschland-Teams.
Ja, voll. Ich habe eben nur die Inszenierung gesehen auf den Social Media Kanal, habe ich eigentlich recht cool gefunden, wie sie es aufgezogen haben. Sie haben ja noch einen Draft Day gehabt, wo sie wirklich irgendwie gewisse Leute glauben, dass sie recht gut scoutet haben, eben, was ich in den unteren Ligen so läuft. Und ich habe es bisher noch nicht zu einem Spiel geschafft, zum Schauen, aber
läuft immer am Montag, so wie mir ist Montagabend auf RTL.
Genau. Oder auf Twitch habe ich noch gesehen. Aber ja. Das ist mir zu nerdig.
Ja, genau. Und was hast du schönes mitgebracht?
Ich habe auch so einen Programmtipp wie du. Sind wir da sehr ähnlich mal. Ich habe am Wochenende natürlich wie so oft den Podcast gelost und wollte über Fußball etwas hören und habe gesehen, dass der SFL, die Schweizer Fußballliga, ihre zweite Episode draussen hat. Wieder mit dem Claudius Schäfer. Er hat eine Bilanz gezogen zu der ersten Saisonhälfte. Claudius Schäfer war ja auch schon bei uns am Stammtisch. Dort ist hauptsächlich um Modusdiskussion gegangen. Ist jetzt auch ein Thema gewesen, und ich finde, hat er relativ sympathisch und positiv abgefrühstückt. Hat über Europa Cup geredet, wie sich das auch wird verändern in Zukunft. Und auch das Thema vom Kaskadensystem, von Bestrafungen, wo ganze Sektoren gesperrt werden, obwohl irgendetwas 2,5 Stunden nach dem Fußballspiel passiert. Er hat ein bisschen darüber geredet, aus meiner Sicht sehr offen, sehr spannend. Ich glaube, in einer halben Stunde ist man dort durch. Wäre so meine Hörempfehlung.
Ja, gibt es irgendetwas Spezielles, was du mitnimmst, wo du sagst, hey, der Aha-Effekt ist cool?
Nein, ich habe es cool gefunden. Er ist natürlich darauf angesprochen worden, ja, wie das mit dem neuen Modus so ist. Und dort habe ich eigentlich, also es ist nicht ein Aha-Effekt, aber es ist halt einfach so, es ist einfach noch zu früh, um das zu fragen. Es ist erst nach der Splittung, kannst du das anschauen, weil aktuell ist es noch nicht gross, ganz, ganz gross anders als früher. Und beim ganzen Kaskadensystem oder bei dieser Bestrafung eigentlich, hat er auch ein bisschen gezeigt, oder? Das ist halt einfach ein schwieriges Thema, das man wahrscheinlich nicht in einem Zweisätzer abhandeln kann. Ist ein bisschen der Grund, dass wir, glaube ich, noch nie im Detail darüber geredet haben, weil wir auch haben müssen überlegen, wie kann man das angehen. Mich hat's dunkel.
Wir bringen da nicht mehr als 2 Sätze raus.
Das ist natürlich so, ja. Nein, also, hört doch rein. Ich finde es spannend. Sie bringen nur, glaube ich, alle halbe Jahre eigentlich einen Podcast, wenn es irgendwie Ende von der Saison, Anfangssaison, glaube ich, irgendwie, und eben so in der Mitte. Ich habe es gut gefunden. Hört doch auch rein. Ja, und dann haben wir noch ein Thema, wo sich den Choreos widmet. Ja, Choreos, an was denkst du als erstes, wenn ich dir das anbiete, Fabio?
An Farben, an Vielfalt, an Stimmung, ja, auch an Pyros, an Feuerwerk in letzter Zeit. Und was man irgendwie sehr inflationär gebraucht wird in letzter Zeit, dass es immer wie mehr Choreos gibt, habe ich das Gefühl. Es wird, glaube ich, mittlerweile bei jedem Match eine gemacht.
Ja, definitiv. Mich hat's auch gedacht, du hast uns die tolle Aufgabe gestellt, Top 3 von Choreos zusammenzustellen. Ich habe es unhure schwierig gefunden. Ich bin gespannt, wie du das angegangen bist. Einerseits sind wir natürlich kein visueller Podcast und andererseits, ich bin schon oft in etwas innen gestanden, wo ein Choreo war, wo natürlich dann erst von aussen alles ganz genau gesehen ist, habe aber auch schon auf gegnerischer Seite Sachen gesehen, die ich mega cool finde. Es gibt fast keine Choreos, wo ich irgendwie sage, ah, das habe ich jetzt doof gefunden. Ja, das gibt es sehr, sehr selten. Darum hast du mir eine riesige Auswahl gegeben und wir haben sie nicht einmal auf die Schweiz eingegrenzt. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wie du das angegangen bist. Ich hoffe, ich habe es zu dir Zufriedenheiten erfüllt und darum würde ich sagen, fangen wir doch gerade beim Nummer 3 von dir an.
Ja, ich habe es ein bisschen auseinanderbröselt. Ich habe eben auch, wie du gesagt hast, relativ schwierig gefunden. Ja. Ich habe versucht, eine, die lustig ist, eine, wo ich selber der Teil dabei war, also persönlich miterlebt habe, und eine, die mir einfach jedes Mal Gänsehaut auslöst, wenn ich sie schaue. Und ich habe es so ein bisschen aufgerankt und auf dem dritten Platz etwas Lustiges, wie gesagt, und zwar ist mir da. Es ist mir wieder eingefallen. Die Fans vom FC Magdeburg vor etwa 10 Jahren oder so haben sie auf der Tribüne mit neonfarbigen Pfeil aufs Goal aufmerksam gemacht, weil der FC Magdeburg damals gerade irgendwie 550 Minuten kein Goal geschossen hat. Ich habe das Gefühl gehabt, etwas Lustiges, etwas, wo auch etwas, und vor allem, wo ihr dann auch noch hilfreich ist, in dem Sinne, es niemandem weh. Sie haben auf das aufmerksam gemacht, dass die Mannschaft kein Goal schießt und dann mit diesen neonfarbigen Pfeilen auf das Goal zeigt und sind dann auch auf der Tribüne rumgerannt, wo ihnen der Ball irgendwo gerade in der Nähe war, und zeigt, hey, da muss er im Fall rein. Es hat sogar etwas genützt. Sie haben das Goal geschossen in dem Spiel. Sie haben zwar gleich verloren, aber wenn man überlegt, damals sind sie noch in der Regionalliga gewesen, jetzt spielen sie in der zweiten Bundesliga. irgendwie hat es doch etwas ausgelöst, die neonfarbigen Pfeile.
Absolut, ja. Das muss man sich vielleicht bei gewissen anderen Teams in der Schweiz vielleicht auch mal überlegen, ob das vielleicht dann etwas hilft, ja.
Oder irgendwie das Gegenpol, dass man irgendwie versucht, eine Betonwand vor dem eigenen Goal herzustellen oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist wahrscheinlich schon noch eine recht kreative Idee.
Es gibt relativ viele Ideen, ja. Sehr spannend, ja. Ja, aber da bin ich doch gerade froh, dass ich es ähnlich wie du angegangen bin. Ich habe es auch einfach in 3 Kategorien aufgeteilt. Ich habe gedacht, ich habe vielleicht noch eine 4., wenn du mir eins wegnimmst. Ich habe es ein bisschen anders. Ich habe was ich einfach eindrücklich finde von der Arbeit her, denn was ich mega cool finde, ist, wenn sich die Choreos noch ein bisschen bewegen oder interaktiv sind. Emotional. Und der letzte Punkt ist ein bisschen emotional, aber nicht emotional aufgeladen. Dort hat die beides, in die schöne Richtung und in die traurige. Und ich habe es jetzt eher mal in die traurige Richtung genommen, weil es sind gerade zwei Choreos erst kürzlich gsi. Das eine in Berlin, wo Hertha am Kai Bernstein, am Präsident, verabschiedet hat. Von der Choreo her ganz, ganz zurückhaltend, indem es eigentlich nur geheißen hat, in Gedenken an Kai Bernstein. Eine Fackel in der Mitte und ganz oben an den Kurven ist gestanden Kai mit ihm sein Bild. Es ist, manchmal braucht es gar nicht viel, aber es hat einfach alles ausgesagt, was es gebraucht hat. Da wäre es jetzt wahrscheinlich fast zu viel gewesen, ganz, ganz viel zu machen. Und wenn das noch erwähnen in Dortmund, hat man ja jemanden aus der Ultragruppierung verloren. Der Marcel. Und sie haben eine riesen Choreo gemacht, die auch relativ zurückhaltend war, die unten gelb war, in der Mitte schwarz und einfach zwei Banner mit ihm im Gesicht. Nachher auch noch, ist sehr, sehr eindrücklich gewesen. Und ich glaube, das hat er auch cool gefunden. Und ich meine, das lässt dich schon 2-3 Mal schlucken, auch wenn so eine eher einfache Choreo mal war.
Ja, und eben, sie ist tiefgründig und wirkt auch dementsprechend.
Genau.
Ja, dann sind wir schon beim Platz 2, oder wie auch immer du das willst nennen.
Ja, genau.
Wir haben gesagt, nach dem Lustigen kommt wahrscheinlich so ein bisschen dort, wo ich selber involviert war. Ja. Und darum auch, es war schon auch recht emotional. Und es war von letztem Jahr im Conference-Halbfinal, wo ich durfte zu Basel den Match FCB gegen Fiorentina schauen, mit einer riesen Choreo vom Kopf von Basilisk und das ganze Stadion, also fast das ganze Stadion war involviert, ich natürlich auch. Beflügelt vom Traum, alles in Blau und Rot, in der Mitte, ein riesen Basilisk. Ein riesen Ding, und man hat gemerkt, die Stimmung war spürbar in dieser Choreo, die aufgestanden ist, und ich habe das Gefühl, boah, Alter. Vor allem über die 3 Ränge hinweg im Jockeli, wärst du mal gesehen, das war ein gigantisches Ding gewesen. Und ja, man hat es wirklich gefühlt, und nebendran haben die Fiorentina-Fans auch so eine kleine Choreo gemacht, und man hat einfach das Gefühl gehabt, okay.
Ja, die Italiener sind nicht so, ja gut,
das nein, aber sie haben immerhin, sie haben es probiert.
Sie haben probiert, genau, ja.
Aber das ist schon das, was ich live sehe, aber sie sagen, boah, das ist schon recht krass gewesen. Von mir aus gesehen, das, was ich, glaube am krassesten empfunden habe, um ein Live-Spiel.
Hätte auch in der Kategorie eindrücklich drin. Ich habe dort aber noch ein zweites extra reingenommen, weil ich gedacht habe, je nachdem kannst du in die Richtung gehen. Ich muss auch sagen, das ist sehr, sehr cool. Ja, ja, mein Platz 2, ich habe dort so ein bisschen Kategorie bewegende, aber nicht emotional bewegende, sondern solche, die sich wirklich voran bewegen, sage ich jetzt mal. Und da hat sie in der Schweiz vor allem auch relativ viele coole Sachen gehabt. Da hat es irgendwie Zeugkurven gehabt, wo irgendwie gesagt hat, wir sind immer einen Schritt voraus. Und ein fahrendes Auto gehabt, wo die ganze Zeugkurve dann den Hintergrund simuliert hat. Da haben, Luzern hat auch 2-3 lustige Sachen sogar auch drin gehabt. Ich weiß nicht, sag das nicht, vielleicht nimmst du dir das noch.
Nein, ich nehme es nicht. Der
Promillefaktor,
meinst du?
Genau, der Bierfaktor oder Promillefaktor, der sehr cool war. In Bern war die Choreo.
Ich habe mich aber noch etwas mit einem Penis und Spermien gewesen.
Ja, er hat gesagt, eben, wenn ihr so gut spielt, geht das einen ab. Da habe ich gar nicht getroffen gehabt. Aber ja, das ist, glaube ich, sogar auch in Bern gewesen, hätte ich jetzt behauptet. Oder, ja. Ich habe aber, passt gerade zu deinem, auch etwas, was Basel-Fans gemacht haben. Erst kürzlich, ist noch nicht so lange her, ist in dieser Saison so gewesen, 9. Spieltag, gegen Lausanne Uschi. Das Resultat war nicht berauschend, es war 0-3 gewesen. Aber Choreo ist aus meiner Sicht rein von der Machart her sehr grossartig gewesen. Unter den Banner hast du schon mal einen Traum gehabt. Der schlafende FCB-Fan, sag ich jetzt mal. Und obendrauf eigentlich so wie Denkblasen oder eben Traumblasen, wo sich dann eigentlich mit dem Rauch haben sich die Träume sind zum Vorschein gekommen. Und das ist rein handwerklich etwas Grossartiges, wenn ich nicht einmal eine Ahnung hätte, wie man in die Richtung käme, dass nicht alles abfackelt. Und ja, es ist einfach interaktiv gewesen. Und ich glaube, da sind sehr viele Handys gezogen worden, für das anzuschauen. Und auch europäisch hat man das für Furore gesorgt.
Ja, jetzt kommen wir zu dem Gänsehaut-Moment, den ich gesehen habe. Ich habe es nur per Video gesehen, natürlich nicht live, aber einfach so das Gefühl gehabt, shit, ey, da ist mir wirklich, ist mir auch fast einen ab, wenn ich das gesehen habe. es ist auch in dieser Saison gewesen, und zwar am 19.12. 1923,
1923.
Ja, bei der Beine natürlich.
genau.
Auch in Dortmund, 114. Geburtstag, und ich meine, das ist 19.12., das ist so ein bisschen vor Weihnachtszeit. Und es war unter dem Ganzen «Leuchte auf, mein Stern Borussia». Mhm. Nebenzu hat im Stadion ein Chor gesungen mit Kind, wo das Lied gesungen haben. Und passend zu dem Lied haben dann die Westkurve, die gelbe Wand, ein Choreo abgezogen, würde ich sagen. Eben auch zuerst ganz schlicht und einfach den Text und so. Und dann haben sie in der Mitte ist alles schwarz gewesen, und in der Mitte haben sie einen Stern mit so Fahnen, mit Fähnchen, mit goldigen Fähnchen, so einen Stern symbolisiert. Und dann ist also das Lied, das wirkt, und der Stern, der wirkt, und nachher rund um den Stern, also das Relief vom Stern, sind dann Pyros abgefackelt worden, und dann auch so, hey, wow. Und dann hörst du das Lied im Hintergrund und denkst einfach so, shit, wow.
Ja, das ist, finde ich eben auch noch cool, wenn man eben da mehrere Kanal nutzt, eben jetzt zum Beispiel eben dort mit bengalischen Feuer, oder, wo es halt einfach auch noch einmal unterstützt, ist eine sehr, sehr schöne Choreo, absolut, ja. Ja.
Wir schauen jetzt immer noch.
Ja, das ist so, ja. Ja, meine Choreo auf dem Platz 1, eben, das ist Kategorie eindrücklich, weil ich es einfach feiere, wenn möglichst das ganze Stadion ausgefüllt ist. Das war eben bei dem Basilisk, wo Basel das gemacht hat. Das hat es auch schon 2-3 Mal anders gegeben. Ich bin immer noch der Meinung, du würdest mir sicher nicht beistimmen. Ich finde immer noch, Fansektoren wären auf der Seite immer noch das Beste für die Stimmung in den Stadien. Es geht auch so, eben wie du gesagt hast, in Basel. Aber ich habe etwas mitgebracht von einem Drittligaspiel von 2015, schon sehr, sehr lang her. Ist auch Magdeburg involviert, aber auswärts sind es gewesen, nämlich in Dresden. Und Dresden hat damals die grösste Choreografie von allen Zeiten gemacht. Jetzt hat sich das wahrscheinlich etwa so ein bisschen, ja, sag ich jetzt mal, wieder ein bisschen erübrigt. Aber sie haben einfach das ganze Stadion eingepackt und haben, also wirklich alles ist komplett eingepackt gewesen. Jeder Sitzplatz, ausser der Gästesektor.
Und die haben nicht mitgemacht?
Die haben nicht mitmachen, nein. Die hätten wahrscheinlich abgefackelt. Und dort ist irgendwie die Legende aus Elb Florenz, beste Fans, alles drauf geschrieben. Und es war wirklich alles abgedeckt gewesen. Es ist eindrücklich. Und ja, ich meine, wenn man Dynamo Dresden kennt, man kann sie, glaube ich, nur lieben oder hassen. Sie sind verrückt in beide Richtungen. Aber das war etwas vom Schönsten gewesen, was ich jemals gesehen habe. Das ist einfach so, ja, auch Hühnerhaut.
Ja, da habe ich gemerkt, einfach bei der Recherche, es ist schon so der inhaltliche Faktor und so das Grosse. Ja. Ich meine, es gibt schon auch, aber es ist schon eigentlich recht interessant, dass es vor allem im deutschsprachigen Raum sehr weit verbreitet ist. Also vor allem in der Bundesliga und in der Schweiz, dass es relativ viel gibt, Österreich auch. Aber eben auch in Italien, da habe ich das Gefühl, im San Siro hat es Choreos gehabt, boah, crazy. Oder Barcelona, wo auch das ganze Stadion versucht, oder mit der Barca-Choreo. Aber irgendwie, ja, es ist das Gefühl, klar, es hat für uns auch vereinfacht, verständlich, wenn es ein deutscher Verein macht.
Ja, ja. Ja, und ich meine, ich habe mir zum Beispiel auch etwas aufgeschrieben, oder? Was ich halt auch, eben, Choreo geht ja relativ weit, oder? Dass, irgendwie, wenn du jetzt siehst, wie das in Argentinien ist, wenn Boca Juniors spielt in La Bombonera, ist es nicht die Choreo an sich, sondern aber dort fliegt alles um. Dort ist, das ist auch sehr, sehr eindrücklich. Denn im Balkan unten hast du sehr, sehr wenig, sag jetzt mal, transparent und so. Dort brennt einfach das ganze Hurenstadion. Mir persönlich gefällt das auch. Solange es nur brennt und nicht knallt, finde ich alles super. Aber eben, ich meine, es ist sehr weitläufig und eben, ich habe die Aufgabe sehr, sehr schwierig gefunden, aber sehr, sehr schön, dass ich so viele coole Choreos anschauen durfte.
Ja, und was man auch nicht vergessen wieder noch der nordafrikanische Bereich, der auch relativ crazy ist, Casablanca.
Ja.
Wenn wir ein Video anschauen, auch ziemlich crazy.
Absolut, ja.
Nein, aber also, auch ziemlich crazy ist also auch die Super League, oder?
Ich würde sagen, ja. Gehen wir doch weiter.
Ja, crazy im Sinn von tippen unmöglich, weil... So,
nur weil wir schlecht sind.
Nein, also ich finde allgemein, sind die Resultate rum gewesen an dem Wochenende, wo ich mir den Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, das geht gar nicht. Wenn man ganz einfach anfängt, zum Beispiel sieht, der erste Match von dem 20. Spieltag war ja dann Stade Lausanne daheim gegen Vinti gewesen. Vinti, die ja nicht wirklich eine Auswärtsmannschaft ist. Mhm. Und es war für beide ein 6-Punkte-Spiel. Also vor allem, Slow müsste jetzt endlich mal anfangen zu gewinnen, wenn sie dort irgendwo noch den Anschluss an die Barrageplätze oder auch an die rettenden Ufer irgendwie schaffen. Und Vinti hat mit dem Sieg natürlich können extrem am Strich dranbleiben, sogar über den Strich zu kumpen. Ja, und dann war es spannend, wie das Spiel anfängt. Du hast nach 12 Minuten den Penalty, den es gegeben hat, wo der Kieran Mateng gefoult worden ist. Nein, der Kieran Mateng hat den Penalty verschossen.
Aber er ist auch gefoult worden.
Auch gefoult worden von dem her, ja.
Der Arnold ist ihm schön auf den Fuß gestanden. Das war schon ein bisschen ungestüm gewesen, aber ist ja nichts
passiert.
Ja, das
mit dem Fußstehen ist auch nichts Neues in dieser Super League.
Nein, aber das Mal hättest du den Penalty dürfen geben, oder?
Ja, klar. Wobei,
aber sonst hast du noch viele andere.
Er hat ihn verschossen. Ja. Aber das ist spannend, so der Weckruf. Also, hey, wir spielen daheim und wir versuchen. Und dann, gerade im Gegenzug, kommst du ein Goal über, wo absolut... Nein, das musst du besser verteidigen, das muss besser kommen. Klar, du bist in der Vorwärtsbewegung.
Klar, der Zufi ist ein Kopfballmonster, oder?
Ja, und auch der Diaby, der ja nicht direkt der Flügel ist, der schnelle Flügel, der dort reinzimmert. Und ja, wunderschön, wenn er dann in den Schlängen, also mit dem Kopf,
lange
in 13 Minuten.
Ja, dort muss man vielleicht noch sagen, wenn du sagst, wegen dem Heimspiel, ich habe mal angeschaut, hey, also ich weiss nicht, wie fest eben das, halt das Heimspiel ist, oder? Weil wir haben ja auch schon geredet, wo St. Gallen da war, das mal 1400 Zuschauer. Sagen, ei, das tut mir irgendwie weh.
Das ist schon... Es ist ganz einfach, welche Mannschaft zuerst genannt wird,
ist
heim. Punkt.
Genau.
Egal, ob sie jetzt Zuschauer hat oder nicht. Ich glaube, also. Müssen wir uns so irgendwie auseinandersetzen.
Das können wir ja.
Ja, und ich habe das Gefühl gehabt, Slow war dann geschockt gewesen, aber nicht irgendwie etwas Konstruktives auf den Rasen gebracht. Nein, Vinti ist wirklich dann angekommen durch das Goal, hat sie sich eigentlich so fast noch fest stärker gemacht. Ja. Vor allem der ganze Bein ist...
mega in Form.
Der ist richtig in Form. Der ist auch sehr schnell. Ja. Den kann man in die Tiefe schicken. Und ich meine eben genau, in 39. Minute wirklich wird er in die Tiefe geschickt. Eine scharfe Flanke, eine scharfe Pass in die Mitte, wo der Burkhardt weg schön mitläuft. Und also eben auch hier die Verteidigung. Es fängt vorher schon an. Am Schluss wird es dann schwierig, so etwas zu verteidigen, weil auch der Burkhardt natürlich einer ist, der auch hohe Speed mitbringt. Ja. Und das hat Vinti halt Spieler, die extrem schnell sind. Und da ist die Verteidigung einfach gedankenlangsamer. Und ja, dann steht es 2-0 daheim. Wobei man das Gefühl hat, das Loch kommt gut aus dieser Winterpause raus, in Lugano gewonnen. Also eben, es ist...
Ja, voll. Du hast ja 39. gesagt, aber das ist ja in der 18. passiert. In der 39. hat der ganze Bein ja den Pfosten noch getroffen. Ja, das hätte ja noch höher können ausgehen.
Auch genau geschrieben, dass der ganze Bein einen riesen Match gemacht
hat. Das ist das gut
zusammengefasst. Gewesen, aber eben, wie gesagt, es hat sogar gepasst und es wäre auch verdient gewesen. Ja, von Slow, ich weiss nicht. Eben, mit dem Selbstvertrauen von dem Sieg letzte Woche gegen Lugano war irgendwie gar nicht mehr rum. Klar, der Ding war auch gesperrt, der beste Spieler, den sie haben. Aber das darf eigentlich nicht als Ausrede gelten, finde ich. Mm-mm. Und dann braucht es eine Einzelaktion. Und dann plötzlich bist du wieder im Spiel drin. Obwohl du ja eigentlich nichts zu melden kannst in dem Spiel. 58. Minute, der Jarry, der schön reinzimmert. Ja,
Balleroberung im Mittelfeld. Und darum habe ich ihn im Team von der Vorrunde gehabt, nicht wegen seiner Follower, die du mir vorgeworfen hast. Schöner Schuss.
Das ist übrigens nicht der Jarry, der mit den vielen Followern. Nicht. Das ist der, der ja gesperrt war, weil ich den Namen vergessen habe.
Garbi, genau. Okay. Nein, ich habe in dem Fall gemeint, du hättest mir das zu dem gesagt. Ich habe es nicht gewusst. Aber da bin ich ja froh, dass ich nicht wegen den Followern dem
Follower. Also, ich habe ein paar, die gut schiessen können.
Ja, mega, ja.
Aber eben, wie gesagt, sie können in dem Sinn schiessen aus der zweiten Reihe, wenn man sie dann lädt. Aber schlussendlich ja. Machen sie es dir dann nicht konsequent fertig. Und das bringt er wie im Abstiegskampf, finde ich, auch nicht so wahnsinnig viel. Wenn du hinten nicht konsequent verteidigst. Und das haben sie bis am Schluss nicht gemacht.
Ja, sie haben aber natürlich, was man schon auch muss sagen, sie haben ja eigentlich dann schon eine also jetzt ist nicht eine Druckphase gewesen, aber Winterthur hat sich einfach auch zu schwer gemacht, irgendwie hat es mich gedunkt, oder? Also, mit ein bisschen Pech noch hat, das Lodos irgendwie noch ein Goal reingewirkt. Das ist wirklich, manchmal so ein bisschen,
ein Goal. Ja, wirklich zwingend ist das also nicht.
Nein, gar nicht. Sie haben eine Chance.
Haben wir nicht mal etwas aufgeschrieben?
Nein, sie haben eine Chance gehabt, wo es einfach etwa drei Chancen im Strafraum gehabt, wo einfach immer ein Winterspieler da war.
Eben das mit ist gut Pech. Verteidigt.
Ja, das ist gut verteidigt. Das ist absolut so, ja. Und dann auch noch gut kontert, oder? Zum Schluss.
Richtig, weil eben zum Schluss kommt Randy Schneider, der ja auch nicht der langsamste ist. Also, ja.
Und der hat wahrscheinlich vor allem die Vorlage gefallen, oder? Das war, glaube ich, ausserisch, ja, hätte ich jetzt behauptet.
Gehört dazu, muss man erwähnen, ist natürlich super geil. Ja, und zum Schluss gewinnst du das Spiel, gehst 3-1 heim aus Lausanne, nimmst du den Punkt mit, bist über dem Strich bis über die Nacht. Mhm. Ja, Winterthur macht das eigentlich gut. Das war meine Überraschung von der Saison bis jetzt, also von dem her, ja.
Ja, super, die Rückrunde gestartet. Also, ja, gegen oben machen die jetzt ziemlich Druck, ja.
Ja. Wer auch Druck macht gegen oben? Ja. Die, eigentlich Iverdon, oder?
Ja, die haben unter der Woche, das Spiel haben wir nicht besprochen, dort haben sie gegen Luzern gewonnen, aus meiner Sicht verdient. Servet ein unglückliches Unentschieden gegen Vinti. Ja, unglücklich, ja. Doch, den Vorsprung darfst du nicht aus der Hand geben. Und allgemein, Servet einfach so ein bisschen aus dieser souveränen Phase raus, einfach rausgekommen, weil sie haben 4 Unentschieden jetzt in Folge gehabt und haben einfach gedacht, jetzt müssen wir wieder mal einen Sieg holen. Auch wenn der Sotti wieder zurück nach Servet kommt oder nach Genf kommt ins Stadion, dann können wir kein Geschenkli verteilen. Und es ist ein ganz komischer Match am Anfang gewesen. Es ist wirklich eine halbe Stunde gegangen, bis irgendetwas anfangen laufen hat bei Servet. Vorher hat, ja, Iverdon, er hat ein paar Chancen rausgespielt, aber es waren wirklich Halbchancen, die nicht einmal erwähnenswert sind. Und nach einer halben Stunde hat dann Servet plötzlich einfach das Zepter in die Hand genommen und gesagt, komm, machen wir selber. Und dann hatten sie auch wirklich super Chancen gehabt. Also eben gerade Antunes hat eine Chance gehabt nach einer halben Stunde, wo er aus 8 Metern allein, also eigentlich im Strafraum, am Bernardoni genau in die Hand schießt.
Böse Zunge würde behaupten, der BDI hätte das gemacht.
Das hätte ich sogar.
Ich habe es echt spannend gefunden, wenn man die Aufstellung anschaut. Oder? Ich meine, es fehlt so der Stoßstürmer vor mir. Wir haben gesagt, der Gimeno rutscht momentan so ein bisschen in die Rolle rein, aber er ist ja nicht wirklich der Brecher vorne drin. Grivelli ist immer noch verletzt, ist zwar letztes Mal reingekommen, ist jetzt, glaube ich, auch wieder eingewechselt worden, wenn ich es richtig
in Erinnerung habe. Ja, in der 86. Genau.
Eben, ja. Kommt also langsam. Also, ja. Irgendwie ist es ein anderes Spielsystem, das Servet hat. Weil Künstler ist und die Qualität im Mittelfeld ist definitiv vorhanden. Aber ja, es fehlt halt der Brecher vorne drin.
Es fehlt der Brecher allgemein, wenn man anschaut.
Also nicht der von Zürich, gell?
Nicht. Es fehlt allgemein einer mit ein bisschen Körper, wenn du siehst, Kutesa, Antunes, Gimeno, Stefanovic sind jetzt alles nicht, sind eher Leichtgewicht, aber du, das hat dem Spiel keinen Abbruch da. Und 10 Minuten später, nach dieser Chance von Antunes, hat der Gimeno auch getroffen, und zwar wunderschön, nachdem der Bernardoni den Ball aus und ins Pressing reinschießt von Servet, also genau von Gimeno. Der Gimeno schießt direkt und trifft locker. Super Goal gsi, 1-0, super, kann man abhaken wahrscheinlich das Spiel. Nein, der VAR hat eingegriffen, und obwohl der Gimeno den Ball trifft und der Ball schon unterwegs ist und dann der Lisero trifft, ja, er nimmt das Goal zurück. Darf aus meiner Sicht einfach nicht wahr sein, dass man so etwas macht.
Ist ja nicht das einzige Mal an dem Wochenende, wo man
das macht. Nein, das werden wir noch mehrfach sagen. Das ist leider wirklich so da, diese Woche. Ja, und nachher hat, ich weiss nicht, ob das Servet halt einfach wirklich auf, ja, also auf die Laune hat sicher gedrückt, aber ich weiss nicht, was dort los war. In der zweiten Halbzeit hat Iverdon, kann man vorher sagen, gar keine Chance gehabt. Also wirklich gar keine Goal-Chance. Und Servet hat sich einfach schwer da, und sie haben irgendwie einen Weitschuss hergebracht nach 70 Minuten von Stefanovic, der wirklich ja, unglücklich war. Und nachher hat es bis in die 80. Minute gedauert, wo der Ondua dann eine Flanke geht am Stefanovic. Und lustig, dass du das vorher gesagt hast wegen dem Brecher. Ich musste ein bisschen schmunzeln und sagen, der ist eigentlich als Wandspieler da gestanden. Er mit seinen 1,80 und eher schmächtig hat den Ball können annehmen, eigentlich auf dem Strafraum oder auf dem Penaltypunkt oben, und spielt ihn dann raus auf Cotesa. Dort, ja, dort schläft einfach der Innenverteidiger, und Bernadoni ist auch noch am Ball dran in den neuen Ecken, aber Kutesa leitet ein Goal rein und es ist verdient gewesen. Ich glaube, wenn du das Spiel unentschieden machst, dann ja, könnte man es nicht verstehen. Und ich habe ein paar Statistiken rausgeschrieben. 27-7 Schüsse, 7-3 Goalschüsse. Da zeigt sich jetzt wieder, dass Servet halt doch Mühe gehabt hat, wirklich aufs Goal zu kommen. Aber man sieht auch, 10 Schüsse sind geblockt worden von Servet. Also Iverdon ist da voll drin gewesen. Und irgendwie 44-9 Ballkontakt im gegnerischen Strafraum. Also das zeigt auch, also Iverdon ist eigentlich offensiv nicht da gewesen, haben nicht einmal Konter fahren können. Das ist nichts gewesen und ich glaube, es ist absolut verdienter Sieg.
Und schön, dass wir gerade bei dem geblieben sind, bei der Nullnummer von Iverdon. Es hat noch eine zweite Mannschaft gegeben, die am Spieltag kein Goal geschossen hat. Und das ist doch eher eine riesen Überraschung, dass das IB ist, wo ja eigentlich, glaube ich, der beste Sturm hat von der ganzen Liga, wie wir wissen. Aber, und da muss man auch wieder einen Lob verteilen, glaube ich, beim FCB, also die haben das sensationell gut wegverteidigt. Mhm. Gute Goalie, gute Abwehr. Ja, kann man so sagen. Und wenn du daheim 1-0 gewünscht gegen IB und der Fluch ist gebrochen, glaube ich, schon ewig nicht mehr gegen IB gewonnen. Irgendetwas ist da auch am Tun. Ich glaube, die halbe Liga ist jetzt am Zittern, dass der FCB doch am Schluss noch in das Strichrennen oder sogar, weiss nicht, woher noch eingreift.
Es greifen gefühlt alle noch in das Strichrennen, also es wird sehr spannend.
Losanussi nicht mehr, wahrscheinlich, okay. Nach dem Spieltag. Ja, genau. Aber ja, ich meine, eben, das Spiel ist analysiert worden von Benny Huckel im Studio, muss man auch noch erwähnen, oder? Ist auch ab und zu mit einem Podcast zu Gast.
Das soll vorkommen, ja. Sehr sympathisch, genau.
Ja, aber eben, also, von mir hat einfach so ein bisschen gefehlt, dass das Selbstverständnis, das IB in den letzten paar Saisons oder auch so ein bisschen ausgezeichnet hat, das ist irgendwie nicht mehr so da. Man hat es schon gemerkt gegen GC, es war wirklich ein hoher Krampf gewesen. Und jetzt gegen Basel, wo ein bisschen effizienter ist, hat man jetzt gemerkt, es ist möglich, das IB zu schlagen. Weil nach 13 Minuten Solo vom Schmied, wo ja eigentlich gar nicht angegriffen wird von der IB-Mannschaft. Und dann mit ein bisschen Glück kommt er dann zum Kololli, aber der macht das natürlich sensationell mit dem Chip.
Geil, ja. Über der Schuss vom Schmied ist ja schon sehr geil. Also ich meine, das hat wahrscheinlich Einwurf gegeben, im schlimmsten Fall. Aber ja, halt über die Hacke, glaube ich, vom Persson ist es gewesen, schön zum Kololli. Aber wir brauchen dort ein bisschen Glück. Sie haben viel Pech gehabt. Und ja, man muss schon auch sagen, IB hat wirklich in allen Belangen enttäuscht. Man muss aber halt auch sehen, oder, wie viele Absenzen sie haben. Klar, Basel hat auch viele Absenzen mit vor allem Verletzungen. Es ist aber sicher zu wenig gewesen.
Ja, definitiv. Aber eben, wie gesagt, ich meine, wenn man darum wieder am Schluss anschaut, hat sie dann gleich fast wieder für IB gespielt.
Ja, ja.
Aber ja, eben, also ich meine, also wirklich gefährlich wurde, habe ich es in dem Spiel eigentlich gar nicht gesehen, dass IB das wirklich geschafft hat. Da ist jetzt wirklich etwas rum und wenn, dann ist der Hitze rum gewesen. Also.
Hitze hat ein Riesenspiel allgemein gemacht. Allgemein Spiel, sehr, sehr arme Torschance. Also ich habe mir noch eine Chance für Basel aufgeschrieben und anderthalb, sage ich jetzt mal, für IB, wo dann mit ein bisschen Glück noch einen Unentschieden hättest können reinbringen. Ja. Weiss nicht, hast du in der ersten Halbzeit noch etwas aufgeschrieben?
Nein, natürlich nicht.
Gut. Wäre auch schwierig gewesen. Ich hätte gedacht, wärst Sherlock gewesen. Ich habe mir dort nach einer Stunde Gauto, den Konter. Ich weiss nicht, wie du das so gesehen hast. Für mich massiv zu egoistisch sind zwei Mitspieler mitgelaufen. Klar, der Verteidiger läuft auch gut von IB, aber der darfst du einfach
nicht. Wenn er überleitet, ist er drin, oder?
Ja, sicher. Genau.
Und es wäre der Barry gewesen, es wäre wahrscheinlich dann auch zu gönnen gewesen, dass er das reingemacht hat. So ein bisschen für Selbstvertrauen. Aber ja.
Ja, wer auch hätte können Selbstvertrauen aufbauen, wäre ja der Eaton gewesen, oder? Ich glaube, der Eaton ist natürlich.
Ja, der hat schon genug.
Ja, gut, eben, er ist natürlich nach der Verletzung, ist es eigentlich wie zu früh, dass er jetzt eigentlich die Rolle jetzt müsste so übernehmen, die er jetzt hätte müssen. Mit dem Kopfball in knapp 80. Minute dort müsste man sagen, der würde er wahrscheinlich machen, wenn er ja, ein bisschen mehr eingespielt wäre. Ja, und nachher hat er noch einen Schlenzer gehabt, der den Hitz schön hebt. Für mich ist der nicht so gefährlich, wie viele in der Berichterstattung gesagt haben. Ich glaube, der Hitz fliegt einfach schön, greift noch über. Sieht, glaube ich, einfach gut aus, aber ich glaube, der war nie so gefährlich gewesen. Aber ja.
Was mir noch aufgefallen ist, das zentrale Mittelfeld vom FCB. Ich finde das sehr interessant mit dem Veiga und dem Abdullahu. Das sind zwei Spieler, die dort doch. Jetzt ist Potenzial vorhanden, glaube ich.
Ja, vor allem, wenn der Vega nicht muss in dem...
Der Schmied, der ja auch momentan gerade einen Riesenlauf hat, also...
Ja, vor allem, wenn der Vega nicht muss in der Innenverteidigung spielen, finde ich das schon viel besser als... ich finde ihn, eben, ist super, kann natürlich super aufbauen aus der Innenverteidigung, aber ich finde ihn recht verschenkt.
Ja, ich würde sagen, da haben wir doch den Samstag abgehökelt, oder?
Machen wir.
Und starten wir am Sonntag mit der nächsten Sensation. St. Gallen hat daheim verloren. Wie geht das, Adi? Kannst du mir das bitte erklären? Also ich weiss, die Erklärung ist relativ einfach.
Die findet man vielleicht in den ersten zwei Minuten, ich weiss es nicht. Nein, es ist nachher auch noch ein Fußballspiel gespielt worden und man hat dort auch gewisse Sachen vergeben und Lugano hat sich plötzlich gefunden, glaube ich, irgendwie mit Goalschiessen.
Wenn auch hier, muss man es erwähnen, Lugano mit 9 Verletzten. Also,
ist eine heftig.
B-Mannschaft auf dem Platz gewesen.
Ist heftig. Immerhin haben so viele Leute gefehlt, dass endlich mal der Chancellor in die Startformation gekommen ist.
Auch mal mit dem Fladi, oder? Sehr ja. Interessantes Sturmduo, finde ich.
Ja, Fladi hat, also beide Stürmer haben für Furore gesorgt. Aber eben, das, was du hast, auch ansprechen wollte, nach 2 Minuten Görtler rot, wo einen langen Ball will spielen und Sabatini geht eigentlich rein. Irgendwie beim Abkommen kommt er in dem Fall auf den Knöchel, das geht rot. Also
für mich ist das ein Foul vom Sabatini.
Ich auch. Ich also denke, als ich gesehen habe, rote Karte gecheckt, habe ich so gedacht, okay, ich finde es schon recht hart, dass der Sabatini jetzt rot überkommt. Also ich verstehe wirklich Fußball nicht mehr, wenn man das pfeift. Also, und ich muss ganz ehrlich sagen, eben, wir kritisieren die Schiedsrichter und ich versuche auch immer, dass wir ein bisschen auf eine konstruktive Art und Weise müssen, über Schiedsrichter reden. Aber da muss man jetzt einfach sagen, lieber Schiedsrichter Fähndrich, also jetzt würde ich mal 1-2 Wochen soll der aussetzen. Wirklich, wollte ich nicht mehr sehen. Also ich verstehe
das ja,
nicht.
Er hat es ja noch weiterlaufen.
Er hat es noch weiterlaufen, aber er hat es, meine Görtler sagt ihm etwa 1000 Mal gegangen, selber noch anschauen. Klar, ich weiss nicht, ob man das kann bei Fouls oder was auch immer. Aber nein, also ich finde es eine Frechheit, so etwas zu pfeifen. Verpfeift natürlich den ganz hohen Match. Das ist das eine. Obwohl, es hat ja ein Zeitchen gedauert, bis es dann etwas passiert.
Nein, es ist ja vor allem noch schlimmer geworden für den FC St. Gallen.
Genau,
es hat sich wie einem Sprint noch wahrscheinlich eine Zerrung oder was auch immer einen Riss zugezogen. Also, ja, es ist wirklich nicht viel gelaufen an dem Abend, an dem Tag für St. Gallen. Morgen ja fast.
Außer die Nase ist, glaube ich, nicht viel gelaufen. Der Möller ist ja eingewechselt worden nach 16 Minuten und hat auch nicht fertig gespielt. Das hat, ja, ist dann was anderes, aber das ist, glaube ich, das kleinste Übel an dem Ganzen gewesen. Und ja,
das ist noch ein Gegner, der mit einer B-Mannschaft spielt, quasi. Ja. Aber ja, klar, nach dieser roten Karte hat Lugano mehr den Ball gehabt, aber...
Eine Chance gehabt in der ersten Halbzeit, das war in der 44. Minute. Cellar spielt auf den Fladi, dann der Fladi wieder, wirklich schöne Vorlage. Es war eigentlich ein Doppelpass gewesen. Und der Sabatini muss dann dort einfach einschieben. Man kann vielleicht sagen, dass das Danic und der Walci ein bisschen pennen dort, aber es ist einfach am Schluss einfach auch schön gespielt gewesen. Vor allem Fladi hat mir in dieser Position, wo er war, als Doppelstürmer, hat mir eigentlich besser gefallen, als wenn er allein vorne ist. Und ja.
Das ist natürlich einfacher. Es ist eine viel einfachere Situation, wenn du nebenan noch einen hast, wo sie dann auch reinhalten kann, er seine Scorer, also die Assists, Qualitäten anbringen und ja.
Ja, und ich glaube, das ist ein rechter Schock gewesen. Also eben, man hat sich wirklich gut geschlagen, sage ich jetzt mal, mit 10 Mann in dieser ersten Halbzeit. Und nachher in der zweiten Halbzeit, dann ist es schon knüppeldick geworden, hat es mich gedacht. Also,
ja, das ist ja eine Lugano-Qualität, wenn sie dann wissen, dass sie einer mehr sind.
Ja,
das Ganze ein bisschen anpassen und dann justieren in der Halbzeit. Das hat wahrscheinlich der Grozzi Torti dann auch gemacht und gemerkt, hey, ein bisschen umgestellt, ein bisschen Sachen anpassen. Ja, dann ist ein verdammtes Monster auf St. Gallen zugerutscht.
Das ist krass. Ja, aber es hat ja angefangen mit der Flanke Espinosa, wo der Fladi dann einen schönen Kopfball bringt und der Zigi sehr, sehr schön, wenn er auch die Latte noch lenkt. Also den musst du zuerst mal dort aufbringen noch einmal.
Schön ist er wieder zurück.
Ja, mega. Schön ist er wieder zurück, ja, auf jeden Fall. Er wäre wahrscheinlich vielleicht gerne noch ein bisschen länger geblieben, aber sie haben ja auch einen würdigen Vertreter, das muss man natürlich schon sagen. Ja, und dann ist es weitergegangen. Es hat eine Ecke gegeben vom Girgic, wo der Heirisi einen Kopfball und wieder vom Zigi gehabt. Und nachher ist der Ball ein bisschen hin und her. Und am Schluss kommt er wieder zum Heirisi. Nach einem riesen Tohuwabohu im Strafraum. Und dann haut er an die Pfosten innen Kante. Und dann denke ich so, okay. Jetzt haben wir aber trotzdem noch ein bisschen Glück eingezogen in St. Gallen.
Es ist ja irgendwie, schon mittlerweile ist es fast ein System, das sie haben. Sie haben ja gesagt, Lausanne schon dreimal Latte Aluminium Glück gehabt und jetzt schon wieder. Also irgendwie
ja,
kann man auch sagen,
ja,
Post spielt mit.
Es spielt ein bisschen mit, genau. Und vielleicht haben sie ein Mauer-Choreo vielleicht hinten dran, dass das irgendwie so, oder ein Magnet, wo Bälle anzieht. Keine Ahnung. Nein, und nachher ist es ja noch besser geworden. Ich meine, in der 68. Minute macht Stefanovic 1-1. Einfach sehr schnell über die linke Seite gespielt.
Die Kombination, oder?
Ist mega schön.
Das war so auch St. Gallen, das, was Lugano eigentlich auch so getroffen hat. Das hat St. Gallen dort schnell umgesagt. Ich habe 10 Mal, spielst du so etwas raus, wo ja eben über 5 Spieler geht.
Ja, und mega. Am Schluss ist es Okorochi, der Mitte spielt und dort hat Schraffer um Kante. Und Stefanovic verwünscht dort, das habe ich auf dem falschen Fuß. Oder macht es einfach auch gut. Das ist, und dann hat man schon gedacht, so, ui, da kann vielleicht der Fluch, also der, ja, es ist kein Fluch natürlich. Es ist natürlich eine Serie gewesen, die könnte vielleicht brechen. Aber nachher ist sicher auch zu hoch ausgegangen, das Spiel. Hat Selar vor allem noch zugeschlagen. Freistoß vom Girgic
in der 73. Das ist eine individuelle Qualität, die es dann gleich auch noch irgendwie braucht.
Ja, und dort muss man halt einfach sagen,
wenn nicht rum ist, vor allem.
Ja, genau. Aber eben, wenn du einen Girgic hast, der auch Freistöße schiessen kann, das kann er. Und ja, wenn halt niemand beim Zellar steht, so gut ist er dann doch noch, ist schwierig. Also,
und auch der Bislimi, oder? Ich meine, letzte Woche haben zwei Goal geschossen, jetzt wieder ein Goal. Also auch da wieder.
Ja, und auch
Es sind Leute rum, die die Dinge dann auch reinhauen.
Genau.
Klar, auch wie du gesagt hast, es sind vier, es sind zu viel. Aber.
Ja, sicher. Eben, ich meine, dort beim Bislimi, bei dem Goal, oder Selar ist auch involviert, spielt dort auch der Walci. Walci aus, ein Riesenpass, oder? Und der Bislimi, umkurvt dort Ziggy. Ja, ich glaube, Ziggy hätte dann nicht auch noch rot holen in der 80. Minute für das, kann man vorstellen. Und am Schluss hat es noch in der Nachspielzeit, hat der Durer der auch noch den Ball übergestochen zum ganz alleinigen Selar, aber dort ist der, glaube ich, auch schon ein bisschen, hat mir auch schon ein bisschen abgestellt, sage ich jetzt mal, bei St. Gallen.
Und es macht auch müde, oder? Wenn man so fast 85 Minuten muss Täter spielen gegen eine Mannschaft, ja, die technisch doch relativ gut ist.
Ja, definitiv.
Das wäre eine super geile Überleitung zum nächsten Spiel. Dort hat eine andere Mannschaft fast 85 Minuten gegen einen Gegner dürfen spielen. Die sind technisch, würde ich jetzt sagen, nicht ganz auf der Höhe von Lugano. Sonst wäre es vielleicht auch ein bisschen anders rausgekommen.
Ich weiss es nicht, ob sie so gut sind. Sie haben einfach nichts gemacht aus dem. Vielleicht
sie hätten es wahrscheinlich schon, genau. Ja, Luzern gegen Lausanne. Aber eben da, wie gesagt, schon angesprochen, eine frühe Rote, diesmal nach 6 Minuten. Der Loco steht dem Düsseln hinten auf die Fersen. Mit der offenen Sohle, auch hier wieder gelb, der VAR hat eingegriffen und dann hat es die rote Karte gegeben. Ich frage mich aber auch gerade, muss man dort so rein bei der Belocco? Ist ja die andere Frage.
Ja, das ist
wenn man die Regeln kennt oder man sich mit diesen Dingen auskennt, muss man, glaube ich, wirklich schon von Rot reden. Aber wenn man Fußball gerne hat und Bewegungen abläuft und so das Ganze drumherum noch anschaut, dann bleibt einmal nur das Kopfschütteln.
Ja, das ist definitiv so, ja.
Ja, aber trotzdem, es hat dann gleich eben, Lausanne ist ja dann nicht, eben, wie Lugano auch, hat Lausanne ein bisschen gebraucht, bis sie das gecheckt haben, dass wir sie einen mehr sind. Und was Lausanne ja vor allem hat, sind schnelle Stürmer. Und das bringt dir ja wie, wenn du gegen einen wie einen Betonmischer hinter ihnen stehenden Gegner, wo ja dann das Zehnte logischerweise machst, eben nicht so wahnsinnig viel, wenn du das Tempo mit hast. Darum habe ich das Gefühl gehabt, wieso der Kalou und der Sen sind so ein bisschen eigentlich im Schilf gestanden. Aber sie haben es dann einfach mit Einzelaktionen plötzlich ist wieder so, zack, wieder etwas rausgekommen.
Ja, und dort muss man ganz ehrlich sagen, also dort ist Luzern alles andere als ein Betonmischer gewesen, dort ist massiv, vielleicht.
Ja, schön, ich finde es schön, dass sie nicht Zehnte hinter ihnen gestanden sind.
Aber es ist ein bisschen hinten.
Sie haben versucht mitzuspielen. Und das ist in der ersten Halbzeit zur Verhängnis geworden.
Ja, und dort eben zweimal allein aufs Goal. Kali sehen, einer ist Lorenz gut gehabt, einer ist einfach neben das Goal geleitet, wie auch immer das geht. Ja, aber es hat inzwischen noch etwas gegeben, oder, glaube ich.
Ja, noch ein Penalty, wo man sich dann das Gefühl hat, Scheiße, was ist denn da los? Rote Karte, da gibt es noch einen Penalty. Ja, Schari an Ilie. ich habe mich einfach ein bisschen gefragt, der Ball ist ja dann weg gewesen. Also der Ilie wäre nie mehr an den Ball gekommen und dann hat er die Berührung gesucht und ist umgekehrt.
Also ich habe mich zu Tod aufgeregt. Ich meine, ich bin dort vorne dran gestanden. Es ist schwierig dort zu sehen. Ich habe dann noch extra Sky angeschaltet oder Blue angeschaltet, um zu schauen, was passiert ist. Also für mich, wenn ich das richtig verstehe, der Yashari hat sein Stammbein am Boden und dort drüber stürchelt er. Also, und das ist irgendwie nicht irgendwie ein ausgestrecktes Bein oder was auch immer. Also, für mich müsste es nicht geben, aber mein Gott, ja.
Ja, vor allem eben auch das, was ich noch spannend finde, dass man das anschaut beim Penalty. Ich weiss, ja. Die Giris machen das wahrscheinlich nicht so, aber wenn der Ball noch in eine andere Richtung geht, dann sind schon zwei Verteidiger von Luzern, die den Ball hätten können klären. Also, sprich, oder wenn man eine Ecke ins Eckfernli rauslüpft bei einer Reihe, also so Sachen, dann denke ich so, also, der Vorteil war nicht rum gewesen. Und dann kommt er noch eben, kommt der Stammbein und dann redet man von einem klaren Penalty im Fernsehen. So, ja, also
ja, so
eine Berührung war rum gewesen und er hätte nicht können weiterlaufen. Aber eben, hat es ihn gestört? Wäre er nachher noch torgefährlich gewesen? Nein, die Situation wäre geklärt worden.
Genau.
Aber ja, Penalty hat es gegeben. Sam hat ihn reingehauen. Wobei, Pascal Lorenz fast dran war.
Also er dran war.
Ist mit der Hand, aber fast dran, meine ich, fast gehabt.
Fast gehabt, genau.
Aber Penalty und Lorenz, das ist wahrscheinlich nicht so eine gute Kombination.
Hat andere Stärken.
Eben, und dann ist das gekommen, was du vorher angesprochen hast. Chance Wucher en masse, vor allem Kali Sen, Labo auch noch. Und ja. Aber eben, wie gesagt, Luzern hat versucht, nach dem Rückstand etwas zu machen. Und wenn du Zehnter bist, gibt es Räume. Und dann plötzlich die schnellen Stürmer von Lausanne wieder das Spiel gehabt, das sie eigentlich gerne haben.
Ja, was mich mega überrascht hat, ist in der 22. Minute, er hat ja den Meier geopfert, den Frick, wow. Und hat einen Neuling in der Super League gebracht mit dem Levin Winkler, der ja natürlich in der U21 gute Werte aufweist. Aber das hat mich massiv überrascht im Fall. Und ich habe gedacht, du verlierst einen im Mittelfeld. Klar ist der Meier nicht einer, der abräumen kann. Aber das hat mich überrascht, oder, dass man da den Meier rausnimmt.
Also aus meiner Sicht hat es ja Sinn gemacht, weil wenn man Meier kennt, man weiss, er ist immer für etwas Gutes, er ist immer da, aber eben defensiv und so ist halt schon, hat er seine Schwächen. Und wenn du einen bringst, und das hat im Nachhinein eben gemerkt, einen bringst, der einfach die hohe Kondition mit, einfach die hohe
Wasser stoppt.
Und das hat es dann auch gebraucht.
Mich hat es nur überrascht.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte den Schaden rausgenommen, den Meier drauf, Meier nicht vorgeschickt.
Ja. Das Problem ist, der Meier hat einfach ist das Verbindungsstück zwischen Defensiven und Offensiven. Und Yashari hätte ja auch ein bisschen zurück oder hätte den Ball einfach noch mehr müssen tragen. Ich habe es mutig gefunden. Ich sehe es aber auch, dass es sinnvoll ist, zwei Stürmer zu behalten. Vor allem in Anführungszeichen Stürmer, wenn man von Chader und Oku redet. Vielleicht brauchen die sich wirklich zusammen. Aber,
die Schnelligkeit, die zwei dann auf den Platz gebracht haben, ist ja genau das gewesen, was Luzern wirklich so ein bisschen am Leben behalten hat und Chancen erarbeitet worden ist.
Ja, und der Levin Winkler ist am Anfang, glaube ich, schon ein bisschen in ein Haifischbeck hineingerührt worden. Also ich habe ihn zwei, dreimal anschauen bei einem Eckball und dort hast du fast ein bisschen Panik in den Augen gesehen. In der zweiten Halbzeit hätte er das können ablecken. Aber es ist auch wie logisch, er hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, reinzukommen. Aber dort am Anfang hat es mich schon gedacht, ob das gut kommt und ob so jemand nicht verheizt ist. Aber ja, am Schluss ist es gut gekommen.
Ja, aber es hat auf der einen Seite mit Lausanne zu tun, wo wenn du in der 36. Minute schon mit der Spielverzögerung anfährst, Karma schlägt einfach irgendwann mal noch ein bisschen zurück. Ja. Und das ist dann eigentlich so in der 62. Minute, wo ich mir denke, der Kalou, wieso vertändelt der dort den Ball? Also was macht der vor allem dort? Ja. Der ist eigentlich vorne anzutreffen. Was macht der dort hinten? Dann nimmt der Ball an die Ohren, er geht nachstochern und dann haut er rein zum 1-1. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist so, jetzt ist da noch etwas möglich. Klar, man hat vorher gemerkt, dass Luzern besser war. Vor allem anfangs, zweite Halbzeit, habe ich das Gefühl gehabt, die glauben noch wirklich dran. Und Lausanne, die haben einfach verwaltet. Und und darum haben sie auch nicht mehr können reagieren, wo es dann 1-1 war. Da hat man gemerkt, jetzt kippt es eher in die andere Richtung. Und Letiz hat mal einen rausgefischt vom Chader und ich denke, hat er reingehen können. Und dann,
Oku hat eigentlich noch eine Chance gehabt, wo eigentlich das 1-1 hätte müssen sein, kurz nach der Pause. Dort bin ich auch fast verzweifelt, weil ich gedacht habe, du hast nicht viele Chancen. Aber ja, drei Chancen in der zweiten Halbzeit haben gelangt, um zwei Goal schießen. Das ist relativ ja, guten Wert.
Ja, und ein bisschen eine unglückliche Rolle gespielt hat Chris Kablan, der reinkommt. Zuerst kommt er, glaube ich, nach gerade 2-3 Minuten kommt er eine gelbe Karte über. Ja, und nachher verstolpert der Ball. Als letztes Mal gegen Oettinger.
Weil wirklich Kadak,
der Kadak, seine Ball in Tief ist eigentlich ist absolut nichts. Ungefährlich. Der muss auch schnell wegschwarten, wenn er gut ist. Ja, und dann Oettinger schnappt sich den Ball und haut das Ding in 2-1 gegen 11. Ja,
ich glaube, ein Kollege von mir hat das gut zusammengefasst. Er hat gesagt, Luzern war eigentlich gar nicht so gut, war schwach. Der Schiri war noch ein bisschen schwächer, aber Lausanne war dann doch am schwächsten in dem Pulkin. Und es geht mir nicht einmal darum, um Penalty und die rote Karte. Es hat für mich allgemein im Spiel relativ viele Sachen gegeben, die man mit einer anderen Führung vom Spiel können besser machen konnte. Ein Beispiel ganz am Schluss, wo sogar 2-1 schon war in der Nachspielzeit, hat natürlich Luzern unten an den Eckfahnen angefangen zu spielen. Und dort hat man irgendwie aus einem Grund ein Foulpfiff, der nachher zu einem Freistoß kam, wo dann doch noch ein bisschen gefährlich geworden ist für Luzern. Das sind alles so Sachen, wenn man das zusammen anschaut, das sind so viele Fehler gewesen, auch im Mittelfeld drin, was dort an Fouls passiert sind, wo man nicht pfiff hat, am Leibli reissen, zurückziehen. Es sind immer wieder so dreckige Sachen gewesen. Also ich hoffe dort, die nächste Runde wird dann eine bessere für die Schiedsrichter auch, also nicht nur für die Leute, die zuschauen, sondern halt auch wirklich zum Schiedsrichter mal schützen, dass das wieder ein bisschen besser wird.
Ja, im nächsten Spiel hat es nicht so viel Aufregung gegeben, aus Schiri-Sicht.
Ja, das ist absolut so. Vielleicht auch, weil der Bo Henriksen schon von Anfang an gefällt hat. Und nicht
man macht es einfach so, man sperrt halt einfach alle, die unangenehm sind und dann
genau,
kollektiv ein Spiel.
Genau, kollektiv schlafen nicht nur auf der Tribüne, sondern auch bei Trainern, die aufmüpfig sind, finde ich gut.
Ja, das Zürcher Derby, wo ja auf dem Dings gestanden ist, auf dem Plan. Also, hey, ja, und so wie ich es mir in Wien erwartet hat, wie alle es erwartet haben, der FCZ war klar Spielbestimmung, hat das Spiel eigentlich dominiert. Ja, und auch verdient die Führung gegangen, finde ich, wo das eigentlich relativ gut gemacht haben. Ja. Krasnitschi, der schießt, wenn er Goal schießt, dann schießt er ein paar weg. Geile. Aber eben auch hier wieder ganz viel Platz in der Mitte, wo er nicht angegriffen wird. Da geht es irgendwo ein bisschen am Träumen gewesen, defensive.
Ja, definitiv. Und kurz darauf hat es noch eine Ecke gegeben, wo der Camberi mit dem Kopfball hat schon können auf ein 2-0 setzen, wo wahrscheinlich dann, ich sage es nicht vorentscheidend, aber natürlich den beruhigenderen Vorsprung gegeben hat.
Ist nicht aber GC hat den besten Mann auf dem Platz zwischen den Pfosten gehabt. Ja. Justin Hammel,
und wir haben
ein riesen Match. Ja, 2-3 Mal den Kopf gerettet und ich hätte in der ersten Halbzeit ganz anders rauskommen können, wenn er nicht wirklich rum war. Klar, er fliegt manchmal auch schön. Ich finde das auch cool zum
Anschauen.
Es hat den Hitze auch, wenn man vorher angesprochen bei Basel. Sicher. Manchmal sieht das halt einfach auch spektakulär aus.
Ja, aber es hat ja auch nicht nur schön ausgesehen, sondern auch Conceição hat ja Schlenzer gehabt, wo er auch noch die Latte lenkt. Irgendwie. Also, es ist ja wirklich. Also, FCZ hat sicher viel bessere Chancen gehabt, hat auch müssen höher führen zur Halbzeit, dass nur das engste von allen Resultaten, wirklich 1-0, das ist, hat jetzt sicher bessere Chancen noch gehabt. Und GC steht einfach noch nicht wirklich im Spiel gewesen. Aber es hat ja zum Glück noch eine andere Halbzeit gegeben, wo sich einfach geändert hat. Eben, das muss mir irgendwann mal jemand erklären, der mehr von Fußball versteht, wieso wir so oft zwei verschiedene Halbzeiten haben.
Psychologie ist das.
Ja, aber eben bei einem 1-0 kannst du als führende Mannschaft noch nicht zurückfahren. Und das, ja, ich weiss es auch nicht, eben, dass man da vielleicht gute Anpassungen vornimmt. Und das hat GC eigentlich auch gemacht. Dort hat eigentlich schon nach einer Minute 1-1 stehen, wo der Finke Direktabnahme hat im Strafraum, in oder 5-6 Meter vielleicht. Und der Cavallio eine Flanke gibt, aber er trifft den Ball nicht. Das tut natürlich weh.
Er hat allgemein in letzter Zeit, finde ich, ein paar unglückliche Szenen, der Carvalho. Ja. Macht Riesenläufe, ackert sich einen ab, aber eben vor dem Goal ist immer noch, letztes Mal gegen Ibe schon,
zwei, drei
Riesenchancen gehabt.
Ja.
Also, wenn der noch torgefährlich wird.
Ja, aber eben, das ist so, ja.
Der Ketchup-Effekt wahrscheinlich irgendwann.
Vielleicht, genau.
Aber auch der Babunski, der reingewechselt wird, also, hey, also, der hat in letzter Zeit noch nicht wahnsinnig viel Strick zerrissen im GC-Dress.
Ja, es war allgemein ein guter Doppelwechsel gewesen. Mit Babunski und Schürf, muss man sagen, wir lobt ja nur immer irgendwie den Rahmen, wo gute Punkte einwechselt. Aber ich glaube, da muss man auch sagen, Bruno Berner, hast du gut eingewechselt aus Sicht von GC.
Ja, und eben die beiden Wechsel, wie du sie angesprochen hast, haben vor allem auch Raum gegeben für Francis Momo, ja, wo ich das Gefühl hatte, er ist immer mit seiner Physis und seiner Schnelligkeit immer überpräsent, vor allem in der zweiten Halbzeit dann. Mega. Und er hat einen Raum gefunden, wo wahrscheinlich eben durch das, dass wie zwei andere Stürmer neu eingewechselt worden sind, wo er sich können entfalten konnte. Und ja, ja, ich meine, ja, leider noch schön rein in Rückpass und der Babunski mit dem Kopf in langen Ecken.
Genau. Ja, ja. Also Momo vernascht dort natürlich den Kati Ceno, der sieht dort
älter aus, als er ist. Das
ist natürlich krass, oder? Hast du den Fun-Fact auch gehört gehabt, dass er den Babunski jetzt 3 Goal geschossen hat und alle 3 in den 72. Minuten denke ich so, okay. Also
der Wechsel ist doch der erste, ja, in der 71. Also, und in der 73.
Ja, aber, also bitte, das muss man doch einfach wissen, das ist doch ganz einfach. Genau.
Ja, und dann ist am Schluss das passiert, was man in der Schweiz als total crazy würde betiteln, nämlich, dass ein Basler das Zürcher Derby entscheidet. Weil die Medien natürlich so geil aufgepusht haben, dass ich immer wieder so lustig finde. Aber, also das Goal, finde ich, gehört, ich muss auf Kappe, der Cambieri, muss ich das so auf Kappe schreiben. Wobei auch der Pass, den er bekommt, nicht wirklich super ist. Nein, aber eben, wenn er weghält, wenn er einfach schnell den Fuß drauf hat. Ich habe das Gefühl, das hat mit dem Spielsystem zu tun von den heutigen Trainer. Dass ja, man sagt, man will hinten wie so gepflegt aufbauen und dann irgendwie rausspielen. Und das hat das Gefühl, eben beim vorherigen, beim Lausanner Verteidiger so ein bisschen, nein, früher hat man das Ding einfach weggeschwartet und dann hat Lausanne einen Punkt mitgenommen und, ja, der FCZ wahrscheinlich auch.
Das ist schon so. Und das andere ist noch, ich sage jetzt ein Paski Schürpf, wir müssen glaube ich, lieben, fast auf allen Plätzen. Der schnellste ist er nicht. Ich weiss nicht, ob man ihn nicht noch hätte können verwutschen, dass er nicht bis zum Goal kommt. Das Goal, also so etwas habe ich selten gesehen. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, Cambieri sieht nicht so gut aus, Brecher sieht eben auch nicht so gut aus. Aber das Goal ist einfach verdammt schwierig zu machen. Also ich weiss nicht, also ich hätte ihm jetzt das nicht so zutraut, dass du das so kannst machen. Aber eben, es hat natürlich ein paar Schwierigkeiten oder ein paar Fehler gebraucht, sage ich jetzt mal, dass das so passieren kann.
Und die braucht es immer bekanntlich im Fußball, damit Goal entstehen.
Ja, ein Fehler ist, glaube ich, eine gute Überleitung, oder? Für unser Tippspiel, oder nicht? Oder hast du noch etwas sagen?
Nein, ich nehme lieber ein Bier.
Ja, besser.
Super League Tippspiel, präsentiert von Bierliebe. Lust, Biervielfalt von der Schweiz zu entdecken? Bierliebe, Schweizer Bier im Abo. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
Ja, jetzt ist es das so, dass ihr unter der Woche, es ist eine englische Woche, bevor es sind zwei Spieltage, bis ihr uns wieder gehört. Das macht das Tippen natürlich umso schwieriger, wenn man gerade im Doppelpack muss tippen. Ich würde sagen, wir schauen einfach schnell über die Partien. Am 21. Spieltag und unter der Woche ist Winti gegen Basel, dann IB gegen Yverdon. Und am Mittwoch die FCZ gegen Lausanne, St. Gallen gegen Servet, Lugano gegen GC und am Donnerstag dann noch Lausanne gegen, also Slow gegen den FC Luzern. Das ist so die Runde unter der Woche. Sicher interessante Spiele dabei. Mannschaften, die eben verloren haben, die jetzt wahrscheinlich Gas geben wollen. Sehr interessant, wie reagiert der FC St. Gallen auf die Heimniederlage gegen Lugano. Jetzt kommt Servet, die auch nicht wirklich eine formschwache Mannschaft ist. Aber in letzter Zeit viel Unentschieden spielt. Auch natürlich die Frage, wie geht IB mit dieser Niederlage um? Die spielen daheim gegen Yverdon. Und ja, eben, es sind sehr interessante Spiele.
Kann auch Basel den Lauf? Kann Basel den Lauf?
In der Schützenwiese gegen Winterthur, wo auch recht gut in Form ist. Also ja, es bleibt spannend. Mhm. Auch Lausanne Uschi, wo jetzt daheim gegen den FCL Luzern spielt. Also da müssen endlich mal die 3 Punkte her, weil sonst wird es dann ziemlich sicher. Weil oben gewinnen alle oder holen Punkte.
Das ist ja so, ja.
Ja.
Ja, wird ein spannender Spieltag, wird hure schwierig zum Tippen. Also ich habe schon getippt, vergesst es nicht. Eben morgen ist schon der erste Spieltag und also ich bin fast verzweifelt. Eben, ich meine, wir haben aktuell auch nicht einen guten Lauf. Ich glaube, vor allem ich nicht. Es ist wirklich eine Katastrophe, was ich da zusammen tippe, aber ja.
Ich würde sagen, auf die anderen Spiele am Wochenende gehen wir gar nicht gross ein, weil es kann ja so viel passieren. Transferfenster ist einmal noch offen. Genau. Und wir wissen eben, Verletzte und Kranke und was auch immer. Und ja, nehmen Sie es einfach gemütlich. Nehmen Sie es easy, nehmen Sie ein Bier und 1-1 wahrscheinlich bei allen. Einfach mal bei allen 1-1 tippen. Kommt sicher gut.
Habe ich letzte Saison gemacht, hat mir nicht so viele Punkte gegeben. Von dem her, machen Sie es nicht.
Tschüss zusammen.